Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die VIPs der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Und mit VIP meine ich natürlich den Very Important Peter. Mhm. Very Important Peter zu Deutsch. Mhm. Und mich, den Very Important Portuguese.
Funktioniert ja auch im Deutschen. Also zumindest das Portugiese.
Der sehr wichtige Portugiese.
Ich sag ja, nur das Portugiese.
Das ist so wie diese Leute, die dann immer sagen Triple X.
Statt Triple X.
Ja. Also dreifach X oder Triple X. Aber nicht Triple X.
Ja, oder einfach Porno geht auch.
Ich dachte jetzt eher an den Film mit Vin Diesel, aber.
Ach so, oder Ice Cube, ja. Ne? Das war der zweite. Also Triple X hoch 2, das ist ganz schön viele Xe.
Das sind 9 Xe.
Ja.
So ist es. Egal. Jetzt wollen wir natürlich nicht direkt die Filmfressenfamilie hier wieder mit Matheaufgaben überfordern. Wir können ja mal ein paar Sachen am Anfang abfrühstücken. Mhm. Und zwar beginnen am 20. April die Fantasy Filmfest Nights.
Oh, das ist ja schön.
Ist schön, ne?
Gehen wir da hin?
Gehen wir hin. Also in Köln sind die am 20. bis zum 23. glaube ich.
Genau.
Ja, von Donnerstag bis Sonntag.
Richtig. 4 Tage, wenn ich zählen kann.
Ja, und was ist der Eröffnungsfilm, Peter?
Evil Dead Rice. Mhm. Also nicht Evil Dead Nudeln, sondern Evil Dead Rice.
It is fry rice, yo.
Richtig. Ja. Also auch Protein, Kohlenhydrate
meine ich. Ja, viele sagen ja Rising dazu, ne?
Zu was?
Evil Dead. Also ich habe schon Evil Dead Rising häufig gehört.
Okay, es gibt ein Videospiel, das heißt Dead Rising.
Ah, okay. Es gibt auch ein Hannibal Rising.
Es gibt auch eine Verfilmung des Videospiels, die Dead Rising heißt. Naja, gut.
Ah, ja, okay.
Na dann. Freust du dich auf, also das war ja die Ankündigung bei den White Knights, war ja so, ey, der Eröffnungsfilm ist Evil Dead Rise.
Genau.
Das ist natürlich erstmal so, okay, krass, der neue Evil Dead, der ja letztes Jahr schon anlaufen sollte, eröffnet das Fantasy-Film Fest.
Geil.
Also die Knights. Das ist natürlich erstmal cool, weil es endlich mal wieder auch ein größerer Film ist, auch ein Film, der meines Erachtens dann passt.
Mal ein Genrefilm.
Endlich mal wieder ein Genrefilm fürs Fantasy-Filmfest. Aber den Trailer hast du ja auch gesehen, ne?
Sorgenvoll.
Ja, ich muss sagen, das, was ich bisher gesehen habe, sieht überhaupt nicht nach Evil Dead aus.
Ja. Leider.
Oder sind wir alte, verbitterte, weise Männer? Wer weiß es.
Das sind wir so oder so, ne? Aber ja. Das trotzdem ist unser Urteilsvermögen ja nicht getrübt davon. Ich finde, das sieht sehr generisch mittlerweile aus und das könnte auch dein Geisterbahn-Horror werden. Und davor habe ich echt Schiss.
Ja, es geht da irgendwie um so eine Mutter, ne? Die Mutter mit ihren Kindern und dann, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wahrscheinlich wird dann so ein Familiendrama und dann wollen sie irgendwas über Motherhood erzählen oder so und dann wahrscheinlich auch noch so eine Metaebene reinbringen, denke ich mir aus, das brauche ich jetzt bei Evil Dead eigentlich nicht.
Ja. Und vor allem dieser Location-Wechsel, den brauche ich nicht in ein Hochhaus. Weiß nicht, wie das erstens funktionieren soll und zweitens, das hat halt bis dato, ja gut, den ersten, zweiten und den vierten, mehr oder weniger ja komplett ausgemacht, dieses im Wald, in der Hütte. Ich meine, wir haben im dritten gesehen, dass es auch in einem anderen Location passieren kann, ne, aber da sind wir ins Mittelalter oder noch weiter zurückgegangen. Aber das jetzt so in der Moderne, in einem Hochhaus, weiß ich nicht.
War ja auch ein komplett anderer Film. Der Armee der Finsternis.
Genau.
Der hat ja auch gar nicht mehr Evil Dead im Titel und war dann auch eher eine Abenteuerkomödie.
Genau.
Ja, keine Ahnung. Vorfreude hält sich in Grenzen, aber wir bekommen den, guck mal, vor allen anderen zu sehen, ja,
wow.
Exklusiv auf Fantasy Filmfest Nights, denn er läuft eine Woche später im Kino regulär.
Wow, da fühlt man sich ja richtig
wie ein VIP quasi.
Ja. Richtig elitär.
Ja, das ist schade. Das hatten wir schon ein paar Mal bei den Nights, bei den Fantasy Filmfest Nights, dass das dann so war, dass irgendwie, weiß nicht, eine Woche vor Kinostart da was lief oder dann eine Woche vor DVD-Release oder sowas.
Ja. Aber ich meine, wir kennen das ja aktuell auch von fast allen Pressevorstellungen, die am Tag der Preview sind oder halt einfach einen Tag vor offiziellem Kinostart. Ne?
Das ist wirklich eine unsägliche Entwicklung.
Ja.
Das muss ich wirklich mal sagen. Also das hat mich so geärgert in letzter Zeit. Bei Scream 6, den wir ja besprochen haben, in einem fantastischen Video-Review, das ihr natürlich alle gucken müsst oder natürlich schon geschaut habt, wenn ihr echte Fans und Abonnenten unseres Kanals seid. Aber der lief die PV einen Tag vor der Kinopremiere. Auf jeden Fall waren es jetzt mehrere Filme, die irgendwie so einen Tag vor Kinostart oder einen Tag vor Kinopremiere in der PV liefen. Und dann denken wir uns auch so, ja gut, ne, wir haben ja noch was anderes zu tun, müssen was anderes arbeiten. Dann gehen wir halt abends in die Kinopremiere und gucken uns das dann halt mit dem richtigen Publikum an.
Normale Leute.
Und gönnen uns dann noch ein leckeres Getränk und ein Popcorn oder so.
Ja.
Oder Nachos, Ne? Nachos mit Jalapenos.
Das muss ich piepen.
Genau, das ist das Problem, ne? Wenn man das dann so sagt, dann denken Leute, ist der bescheuert, kann er das nicht richtig aussprechen? Dabei ist es ja nur ein Zitat von Kunden aus dem Kino.
Richtig.
Ja, aber das wissen ja nur wir, weil wir da gearbeitet haben, beziehungsweise noch da arbeiten.
Ja, aber jetzt wissen es auch alle anderen, du hast es ja erklärt.
Ja. Ist so ein Insider im Prinzip.
Und darf ich sie an die Beke titten? Haben sie auch eine Flasche dabei, ne? Weil ja die meisten auch nach blöden Pommes Fritz fragen, obwohl sie Popcorn haben wollen.
Genau, ach, eine kleine süße Pommes. Ach nee, ich meine ja Popcorn.
Aber das dann trotzdem mit Ketchup. Nee, mit Käsesoße. Aber das essen ja wirklich sehr viele.
Pommes mit Käsesoße, ne?
Nee, Popcorn mit Käsesoße.
Ach, jetzt habe ich Pommes gesagt. Ne? Oh Mann!
Pommes mit Käsesoße ist geil. Chips und Cheese ist geil.
Ja, Cheesy Chips natürlich. Super.
Gut, aber deine Frage war ja eigentlich, ob wir uns auch drauf freuen, ne? Also, ich freue mich tatsächlich mehr auf Manta 2.
Und nun wieder zu unseren geistig tiefer gelegten Freunden mit dem Überrollbügel im Gehirn.
Mama, ich suche mal einen anderen Sender.
Freust du dich wirklich auf Manta 2?
Nein, das war ein Spaß. Ich habe jetzt einfach nur irgendwas rausgesucht, was kein normaler Mensch gedacht hätte wahrscheinlich.
Ja, habe ich aber auch sehr viele Trailer von gesehen. Wir waren ja sehr häufig im Kino die vergangene Woche.
Mhm.
Unter anderem John Wick 4, der ja, das war endlich mal wieder eine PV, die ein paar Wochen früher war. Sprechen wir später drüber.
Ja, wir sprechen einen Tag vor Release darüber.
Ist das so?
Nein, wir sprechen heute darüber.
Genau, den Scream 6, den haben wir gesehen im Kino. Da haben wir ja schon Video-Review zu gemacht, habe ich gesagt. Und demnächst steigt auch hier vom 6. bis 9. April, das wollte ich noch sagen, in Regensburg das Hardline-Film-Festival.
Oh, da sind bestimmt auch ein paar VIPs unterwegs vor Ort.
Im Ostentor-Kino. Ja, unter anderem wir. Jetzt können wir ja die Katze aus dem Sack lassen. Wir wurden ja letztes Jahr schon angefragt, ob wir da nicht zugegen sein möchten, ob wir dieses Festival nicht mit unserer Präsenz beehren möchten. Und ich wurde dann auch gefragt, da Jury zu machen. Und letztes Jahr mussten wir das absagen, weil ich in Portugal war.
Puh, du bist es schuld, super.
Zu dem Zeitpunkt. Genau, Portugal, caralho. Und dann habe ich aber darum gebeten, ja, wenn ihr uns nicht vergesst, machen wir das im Jahr drauf gerne.
Und das waren die Ersten, die daran gedacht haben, die Ersten, die das eingehalten haben.
Ja, haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank an den Flo, beste Grüße. Mhm. Gehen raus. Da werden wir zugegen sein und uns ganz viele Filme angucken. Und ich darf dann danach die auch noch bewerten. Beziehungsweise wir können die im Podcast auch nochmal drüber sprechen.
Das werden wir definitiv. Aber du entscheidest ja mit, wer denn hier Titel abräumen kann.
Ja, ich liebe Filmpreise. Deswegen sprechen wir auch jetzt über die Oscar.
Ja?
Hast du die Oscars auch wie immer nicht geguckt?
Ja, ich habe auch nur mir kurz angeguckt, wer denn wo gewonnen hat. Wobei natürlich in dem Fall man auch sehr viel schon außerhalb vom Kino mitkriegt. Also wenn man sich jetzt nicht unbedingt über Fernsehen oder Zeitung informiert, sondern tatsächlich so durch die Straßen geht, über Werbesäulen, da weisen sie natürlich auch alle darauf hin, dass der Netflix-Gigant im Westen nichts Neues 4 Oscars, glaube ich, abgeräumt hat.
Mhm.
Unter anderem den wohl mit am wichtigsten, den für den besten internationalen Film. Da fühlt man sich natürlich geschmeichelt und macht natürlich aktuell dann schön viel Werbung draußen. Ist natürlich auch super Werbung für Netflix.
Ja klar, ich habe mir auch wie immer, gucke ich dann schon noch nach, wer denn was gewonnen hat und so, einfach aus Interesse, um dann halt, ne, weil irgendwie, ja, wenn man einen Filmkanal hat, ne, also irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ne?
Ja, ja.
Und da muss ich sagen, ein ganz großer Oscar-Snap ist hier passiert, und zwar, dass Cate Blanchett den nicht bekommen hat für Tar. Und das war wieder ein Grund zu sagen, zum Glück habe ich mir das nicht angeguckt. Da merkt man wieder diese Politik, und das war einfach weggesnappt. Den hat die so verdient gehabt. Nichts gegen Michelle Yao oder wie auch immer man die ausspricht. Wirklich nichts gegen die Dame. Auch im Hongkong-Kino super. In Everything Everywhere All at Once, ein Film, den wir auch letztes Jahr zu Genüge gelobt haben, spielt sie auch super. Aber sorry, Cate Blanchett in Tar. Das ist halt nochmal was anderes, finde ich, aber gut.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich sehe das jetzt auch in den letzten Jahren immer ungerner, wie politisch dieser Preis mittlerweile geworden ist, beziehungsweise er sich hat machen lassen durch die ganzen Skandale und durch bestimmte Bewegungen, die das auch so ein bisschen die Academy gezwungen hat, in so eine Richtung zu gehen, während sie halt früher einfach wirklich ehrlich häufig falsche Titel gewählt haben, lassen sich heute quasi so ein bisschen in eine bestimmte Richtung schieben, was die Oscar-Vergabe angeht. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, dass der
Everything, Everywhere, All at Once.
Genau. Das finde ich schon mal ein bisschen mutig, weil ich sehe den jetzt nicht so stark insgesamt übers Jahr gesehen, aber ich finde es halt cool, dass so eine Art von Film mal so eine Bühne kriegt und halt nicht ein, weiß ich nicht, sensibles Drama oder ein Historienfilm Gut, ich meine, Westliches Neues hat halt den anderen Preis gekriegt. Von daher ist das halt dann auch Kompromiss, sage ich jetzt mal in gewisser Form.
Es war ja letztes Jahr auch politisch, da eigentlich sollte ja Kevin Hart die hosten, die Oscars. Wegen irgendwelchen Tweets, glaube ich, ne? Es war wegen irgendwas, war es auf jeden Fall, ging es dann doch nicht. Und dann musste ein anderer Quotenschwarzer dann natürlich, haben sie Chris Rock dahin geschoben, der es dann gemacht hat.
Hat ja dafür kassiert.
er hat eine kassiert, ja, von Prince of Bel-Air. Und der hat jetzt auch ein Netflix-Special draußen, der Chris Rock. Man hat ja wirklich die ganze Zeit nichts davon gehört. Er hat ja irgendwie, er hat das gar nicht so in der Öffentlichkeit irgendwie diskutiert oder sich nochmal dazu geäußert. Und da hat er so ein Netflix-Special, Selective Outrage heißt das. Sehr, sehr cool. Fängt etwas schwachbrüstig an, möchte ich sagen. Aber so ab der Mitte wird es dann immer stärker und ja, hört dann ganz stark auf. Das so als kleine Empfehlung. Aber kommen wir doch mal zu den Kinofilmen die Woche.
Ja, und dann fangen wir direkt in deutschen Landen an. Was hältst du denn davon?
Ja, habe ich auch im O-Ton geguckt, den ersten Film.
Ich auch. Das ist ein Film, der parallel mit Creed angelaufen ist. Die Rede ist von Sonne und Beton. Beton mit G bitte geschrieben, natürlich.
Natürlich. Wie denn sonst?
Genau. Ein Coming-of-Age-Drama um vier Halbstarke in Berlin, Gropiusstadt. So heißt das Viertel, in dem die Probleme der ganzen Generation hier offenbaren.
Ja.
Hast du zwischendurch erkannt?
Die Cameos? Ja.
Nein, soll das wirklich ein zeitgenössischer Film sein? Weil ich hatte teilweise.
Nein.
Ja, okay. Weil ich meine, Euro heißt auf jeden Fall 2000er plus Anfang 2000er, sowas in der Richtung.
Ja, ja. Also ja. Das kann man...
An den Laptops, an den
An den Handys kann man es festmachen und man kann es natürlich an der Musik festmachen. Also der hört Agro-Ansage Nummer 1 und 2, nee, 2, glaube ich, ne?
Ja, da bin ich ja nicht im Game.
Es läuft ja viel Sido auch.
Ja.
Oder auch hier von Die Sekte, West-Berlin. West-Berlin, West-West-West-Berlin. Und eben der Arschwick-Song und so von Sido. Das habe ich natürlich alles erkannt. Be Tight spielt mit in einer kleinen Nebenrolle.
Tight?
Ja, die Juju oder Juju ist auch eine Rapperin, die spielt mit. Oleg Sesh, auch ein Rapper, spielt auch hier mit.
Keine Ahnung.
Ja, ich habe die erkannt, weil ich...
Ja, weil du im Game bist. Aber das sind die ganzen Verbrecher dann letztlich, ne? Also die...
Nee, kann ich dir genau sagen. Also in der Wohnung des... Hier, der Schönling, ne? Der Player, der mit seinem älteren Bruder wohnt, der Julius.
Ach so, stimmt, ja? Ich wollte jetzt gerade sagen. Ja, ich dachte, der Kolumbianer, ja.
In dessen Wohnung hängen auf dem Sofa Be Tight und Felix Lobrecht ab.
Okay.
Und der Felix Lobrecht hat ja den Roman geschrieben, auf dem der Film basiert.
Genau.
Den du natürlich gelesen hast.
Natürlich.
Ich habe den auch nicht gelesen, keine Ahnung. Und das ist ja so ein bisschen fiktionalisiert, was er so als Jugendlicher halt so erlebt oder mitbekommen hat. Das ist jetzt nicht komplett autobiografisch, das ist alles nicht so passiert, aber es sind so seine Eindrücke, so ein bisschen so seine Kindheit und das spielt halt so ungefähr vor 20 Jahren. Das muss so 2003, 2004 sein.
Ja.
Also in der Zeit, in der wir angefangen haben zu studieren.
Ich dachte, Drogen zu nehmen, ja.
Auch das natürlich. Das mit dem Studium einher. Natürlich. Das ist ja ganz normal.
Ja, das Studium war unsere Droge.
Genau.
Also zumindest bei mir.
Wir sind high geworden vom Lernen.
Genau.
Ja, du hast sehr, sehr viel gelernt, weil du sehr viel studiert hast.
Ich wollte gerade sagen, ich habe sehr viel studiert, aber nicht sehr viel gelernt.
Wie lange hast du studiert eigentlich?
Das werde ich hier nicht verraten, sorry. Ich meine, ich kann, ne, wenn ich rot werde, sieht das keiner, aber man kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass mir das unangenehm ist, wenn ich diese Zahl nenne. For 100 million years. Lassen wir es so ein bisschen im Unklaren, genauso wie der Lobrecht das im Unklaren lässt, was von dem Roman hier in der Verfilmung auch dann letztlich seine eigene Geschichte ist und was halt dazu erfunden wurde.
Okay, du hast erfolgreich das Studium abgebrochen. Und Sonne und Beton, also es ist ein Sommer im Jahr 2003 oder 2004, nicht genauer spezifiziert.
Mhm.
Du sagst es schon, vier Jugendliche, die so ja mehr oder weniger befreundet sind oder dann befreundet werden über den Sommer und deren Schulalltag, deren Alltag mit den Eltern, mit den ganzen Problemen, die so eine Hood mit sich bringt und die vor allem Armut mit sich bringt. Das ist, glaube ich, so das Thema, das große Thema, dass gar nicht so viel um Schwarz und Weiß geht, sondern ja, um Arm und Reich.
Ja, in Deutschland geht es ja eigentlich auch nie um Schwarz und Weiß.
Ja, oder Ausländer oder Nichtdeutscher oder was
das
auch immer. Migrant oder nicht oder
was
auch immer.
Ja.
Und also, es gibt noch ein bisschen Handlung. Das ist so, dass die halt Geld auftreiben müssen, weil die von so Drogendealern abgezogen wurden. Also gab es halt Schlägerei und so weiter und die stehen in der Schuld dieser Drogendealer und müssen jetzt irgendwie Kohle auftreiben.
Und dann haben sie eine tolle Idee.
Ja, dass sie die neuen Computer, die jetzt in die Schule gekommen sind, die jetzt dafür für die Ausbildung eigentlich gedacht sind, der Jugendlichen, die zu zocken und zu verkaufen. Und dass das alles nicht so einfach ist, ja, erzählt der Film, aber das ist gut, das ist ein bisschen Handlung, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja eher so um diese Zeitkapsel, die der Film darstellt und natürlich auch diese Freundschaft und vor allem, ja, viel Familiendrama auch, ne? So wie so wie hart es ist, als Jugendlicher aufzuwachsen, Generation Gap, sowas, ne?
Ja, und quasi dieses, dass es teilweise auch wirklich ausweglos hier geschildert wird, also dass die Jugendlichen tatsächlich wenig Möglichkeiten haben, dem Ganzen zu entkommen, diesem Kreislauf ihres Milieus, ne? Weil es ist halt ein Problemviertel, das heißt, wir haben dort sehr viele finanziell schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen.
Und damit auch hohe Kriminalität.
Genau, und die sich halt auch mit der Kriminalität, beziehungsweise in der Kriminalität die einzige Möglichkeit sehen, dem entgegenzuwirken.
Ja, sich zu beweisen, auch sich zu entfalten, genau. Und eigentlich alles darüber zu definieren, ihr Leben darüber zu definieren. Ne?
Und die sich halt auch so ein bisschen von der Obrigkeit, sei es denn jetzt die Eltern, die Lehrer oder sonst was halt im Stich gelassen fühlen, nicht verstanden fühlen und da halt auch so ein bisschen gegen rebellieren. Und das äußert sich dann halt auch vor allem in Gewalt. Ja, und so haben wir jetzt letztlich eine, ich glaube, der geht knapp 2 Stunden, eine Milieustudie, die echt beeindruckend war, wie ich fand. Ich habe nicht damit gerechnet, so ein intimes Drama hier, Jugenddrama irgendwie vorgesetzt zu kriegen, weil ich kannte den Film nur durch die Trailer. Der Trailer hat halt auch suggeriert, ne, so von wegen ne Problemviertel, Assi-Gerede, ne, dann kommen sie mit dem Gangster-Rap und so. Und das ist halt und war halt auch noch nie meine Welt. Ich habe das nie verstanden. Ich habe das auch von dir nicht erklärt bekommen, so dass ich es verstehe.
Was denn? Was habe ich dir nicht richtig erklärt? Wie auf der Straße so sind, ja, oder was?
Genau. Nee, aber was so dieses, was die Sprache in diesen Sprechgesängen, also ich habe da nie was mit anfangen können und ich finde das halt auch immer sehr grenzwertig. Kannst jetzt kommen mit so von wegen, ja, geht halt auch darum, Grenzen zu überschreiten und so, aber.
Genau.
Ja. Aber diese Sprache hat ja auch schon so in gewisser Form die Jugendsprache sehr stark beeinflusst.
Ja, ja. Rap ist mittlerweile die beliebteste Musikrichtung.
Ja, ja, das auch, aber auch was so die normale Sprache angeht im Alltag, ne? Weil ich meine, quasi ist ja das, was wir in diesem Trailer oder was ich in dem Trailer gesehen habe, genau das, was wir die ganze Zeit hier in den Schreckensvorstellungen von Creed 3 sehen. Das Verhalten und vor allem halt, was da sprachlich an den Tag gelegt wird. Das ist genau das Gleiche. Und da hat sich halt die ganze Sprache so weit entwickelt, dass auch sozial stärkere Schichten sich so verhalten.
Ja, ja, das hat schon so auch über die Musik halt, ne? Also Agro genau. Berlin vor allem. Darüber ist das dann wirklich in die, wie soll man sagen, in Wohnzimmer. Die Häuser, in die Wohnzimmer der Mittelschicht halt gekommen. Ne?
Ja.
War ja mit Gangster-Rap in den USA genau das Gleiche, ne? Mit Dr. Dre, mit Snoop Dogg und so weiter, NWA und sowas.
Also kann ich jetzt nicht groß vergleichen, ist jetzt auch kein Podcast über Musik, aber da sehe ich, glaube ich, politischere Dimensionen mehr in den Texten wiedergespiegelt. Aber eine sehr bewegende Jugendstudio letztlich, die halt auch von den 4 Protagonisten derbe getragen wird. Der Lukas, der hier quasi so den Protagonisten, wenn man einen ausmachen möchte, so gibt, weil das ist so die
auf jeden Fall
Figur, die wir ja wirklich an den Fersen hängen, der von Levi Rico Arcos gespielt wird. Ich schätze mal, das ist eine seiner ersten, wenn nicht sogar seine erste Rolle.
Sehr authentisch, was er
den
macht.
Den fand ich großartig. Ja. Finde ich auch, das merkst du nicht, dass er spielt. Also, ich denke mal, dass er nicht so ist, ne? Aber das kommt sehr authentisch auf jeden Fall rüber. Aber auch die anderen 3, fand ich, haben ihre Rollen super ausgefüllt. Da fand ich jede auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Vor allem in den Konflikten mit den Eltern und wie sich das dann halt äußert, wird hier in großen Teilen von den 4 getragen. Dazu kommt dann noch, wie schön dieses hässliche Viertel in Berlin halt dargestellt wird. Da hast du auch wirklich diese Sonne und Beton, diesen Kontrast, der das Ganze zu einem lebendigen Mikrokosmos hier irgendwie hochhebt. Wunderbar. Es ist aber auch ansonsten in vielen Dingen authentisch.
Aber genau das, was es ja auch ist, ne? Also so die in der Platte zu wohnen, das verbindet ja auch irgendwie.
Ja.
Also Sido hat ja auch Märkisches Viertel und so bekannt gemacht. Und ich kannte halt auch, beziehungsweise da, wo ich aufgewachsen bin, da war es fast ein bisschen so. Also wir haben quasi in so einem Hochhaus gewohnt und das war nicht ganz so assi, aber drumherum waren schon viele Sozialwohnungen auch und nicht so gut betuchte Leute. Und das hat man schon auch ein bisschen gemerkt. Und das war auch der Grund, warum meine Eltern dann mit mir weggezogen sind.
Ja.
Die wollten nicht mehr, dass wir da sind, sondern halt ins schöne Bonn-Bad Godesberg.
Ja.
Wir sind ja beide, du und ich, ja auch recht behütet aufgewachsen.
Definitiv.
Ich habe sowas aber immer ein bisschen mitbekommen. Also ich war, also wenn, würde ich mich auch am ehesten mit dem Lukas da identifizieren können. Ne? Auch wenn das jetzt nie so eskaliert ist oder so gefährlich war, wie das jetzt hier geschildert ist. Wir kennen aber auch Berlin nicht. Ne? Also vor allem auch diese kritischen Bezirke da nicht. Keine Ahnung. Ne? Ich weiß, ich kann es wirklich gar nicht beurteilen, wie nah das an der Realität ist oder wie das damals war.
Mhm.
Trotzdem kommt es mir sehr, sehr authentisch vor, weil weil was die Sprache angeht, die Jugendsprache und so, ich hing ja hier auch, also hier ist gut, also Königsberg und so, auch viel mit Kennex halt ab und so, und da war das halt auch schon so. Ich habe mich zwar nie auf so die Stilen und so und diese ganzen Sachen eingelassen, das war auch nicht meine Welt, aber ich kannte immer Leute. Ja. Ich hatte immer so einen gewissen Einblick und es war immer ganz gut, sich mit gewissen Leuten gut zu stellen, sodass man dann selbst weniger Probleme hatte. Also ich habe jetzt keine Leute ausgenutzt so zu meinem eigenen Schutz, aber man kannte sich halt und das kann ich da schon nachvollziehen. Ja. Also ich kenne auch Leute, die so, ja, auch solchen Stress so ähnlich auch hatten. Aber muss man auch sagen, auf der Schule, auf der wir waren, waren jetzt auch eher nicht so die ganz Armen und da waren auch eher so ein bisschen besser erzogene Diplomatenkinder und sowas halt, ne? Muss man auch sagen.
Ja, aber wenn es jetzt im Vergleich mit Schulen in sonst in Bonn siehst, schon eher untere.
Ja gut, weil es dann wirklich auch nur die Schulen dann für die ganz Reichen gab, ne? Also wenn jetzt Pedda, Akko und so weiter, ne, da waren wir schon eher die Assis, natürlich vollkommen klar. Also wir hatten ja auch einen in der Stufe, der war mit 15, kam dann mit dem Auto angefahren zur Schule und hat halt aus dem Kofferraum Gasknarren verkauft, ne? Also das gab's auch, aber das waren eher so seltene Fälle, sag ich mal. Das waren so ganz besondere Leute, aber.
Aber man merkt es halt am heutigen Zustand dieser Schule, auf welchem Weg wir damals schon waren, weil das ist heute, glaube ich, schon so einer der schlimmsten Schulen.
Unsere?
Ja, genau.
Echt? Ach, krass.
Es bewerben sich ja sehr viele bei uns im Kino und es arbeiten tatsächlich auch ein paar. Nicht alle, aber von denen höre ich halt auch immer wieder, was da für Zustände herrschen. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein, unser Problemviertel, sondern das Berliner Problemviertel.
Ja, ich wollte nur den Vergleich sehen oder sagen, ne, dass wir es jetzt vielleicht nicht ganz einschätzen können,
ja,
wie authentisch das ist, aber wir nehmen denen alles ab.
Ja.
Wir merken nicht großartig, dass das Schauspieler sind.
Genau.
Auch die Rapper, die sie genommen haben für die Nebenrollen. Ach, der Oleg Sesh, der macht es jetzt zwar nicht wirklich gut, aber man merkt halt, die kommen halt von der Straße.
Ja.
Die müssen sich jetzt nicht großartig verstellen, um da jetzt irgendwas darzustellen. Und es ist ja auch dann dieser Kontrast mit den Eltern, die dann so ein bisschen so bürgerlich sind. Gerade der Vater hier von Lukas und Marco ist der ältere Bruder. Und der hat ja noch einen jüngeren Bruder, der so voll der Loser ist. Und er eifert ja so eher so ein bisschen seinem älteren Bruder nach, der aber auch kriminell ist, auf alles scheißt. Und der Vater halt, oder überhaupt die anderen Eltern, haben ja kaum noch Zugang zu ihren Kindern.
Ja, und man sieht halt vor allem an diesen verschiedenen Brüdern, wie die Hierarchie dann halt funktioniert, ne? Weil man sich dann halt auf einer Ebene oder, ne, gegenüber dem kleinen Bruder dann halt oder auch dem Vater dann als großer Macker aufspielt, ne, selber aber halt eigentlich auch ein kleiner Handlanger nur ist. Oder man halt ganz klein ist, wenn man dann halt mit seinem Chef, sag ich mal, zusammen ist. Aber
das ist der Oleg Sesh übrigens, das ist ein Rapper. Ne?
Ah, okay.
Der Marek, ja.
Ja, okay. Habe ich mir tatsächlich auch fast gedacht. Aber ich muss sagen, ich fand das Ganze auch spannend irgendwie.
Der Film war richtig spannend.
Ja, weil ich wollte halt auch irgendwie, dass die, so assi das ist, dass sie diese Computer stehlen, ne, weil sie sich damit ja selber die Chance rauben.
Ja, das ist das Interessante, ne? Das genau. Ist ja das Clevere daran. Ja.
Was mich aber dann auch gestört hat, ich finde es kacke, wie sie den Lehrer hier darstellen. Weil das ist so die einzige Figur, wo man so guckt, ne, wo bringe ich eventuell noch rechtes Gedankengut unter? Und das dann gerade bei dem Lehrer zu tun, finde ich irgendwie das Falsche irgendwie, weil damit implizierst du halt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich implizieren sollte, dass Bildung eigentlich dem entgegenwirkt.
Ja, aber er ist ja interessiert an der Bildung, zumindest von Lukas, und er sieht ja in ihm viel Potenzial.
Ja, der aber ein Deutscher ist.
Ja, genau. Ne? Also es gibt diese eine Szene, wenn er dann sagt von wegen so, ja, hier die Alis und so.
Genau.
Und das ist aber vielleicht auch nah an der Wahrheit, dass manche Lehrer das wirklich so sehen.
Das sage ich ja nicht.
Von vornherein, also dass sie halt gar kein Potenzial in anderen sehen oder auch sehen möchten.
Das sage ich ja nicht.
Ich finde das okay, das da unterzubringen.
Okay, ich meine, ne, du weißt ja, wie ich eh grundsätzlich darüber denke. Ist ja eh schon Stand, sage ich jetzt mal.
Was aber nicht heißt, dass man da nicht kritisieren darf.
Nein, aber man kann ja trotzdem eine Aussage für diesen Film halt sehen und oder zumindest eine Botschaft aus einer anderen Richtung hier einwerfen können. Ist aber auch nur ein kleines Detail, das mich dann ein bisschen genervt hat, weil ich den ansonsten sehr gelungen finde und ich sehr überrascht war, was ich hier für ein hochwertiges deutsches Kino vorgeworfen kriege, weil das auf vielen Ebenen, inszenatorisch, die Musik hat gepasst, die vier Jungs waren großartig und auch ein paar Nebenrollen waren sehr stark. Das wirkt alles sehr homogen und sehr stark in gewisser Form. Ein Lichtblick am Horizont deutscher Filmkunst, wie ich finde.
Ich weiß nicht, wie es bei dir im Kino war. Ich war nachmittags mit sehr vielen Jugendlichen im Kino,
ja,
die aber alle ruhig waren, dem Film gefolgt sind, 2 Stunden mal nicht großartig am Handy gedaddelt haben. Also hier und da hat vielleicht auch mal kurz einer mal sein Handy gecheckt und so, aber ja, es ist auch, hat mit dem Alter nichts zu tun, das machen Erwachsene auch.
Ja.
Aber der Film bietet eben diese Spannung, ne? Wir fiebern wirklich mit denen mit, ne?
Genau.
Und, wenn es da gegen diese Dealer geht und ob die dir nochmal über den Weg laufen und oh, schaffen sie es noch. Und es ist wirklich total aufreibend, nimmt wirklich mit. Und ich finde den Film auch wirklich sehr, sehr gelungen. Im Kino kam es auch echt cool, wie gesagt, ne? Also die Leute haben das auch alles so angenommen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich dann zu bemängeln habe. Es sind wirklich Nicklichkeiten, sag ich mal.
Ja.
Das ist zum einen die Sprache.
Ich bin Möbelpacker, ja? Kann ich dir beim Ausziehen helfen?
Die nicht der Zeit damals entspricht. Nicht hundertprozentig. Also es fallen so ein paar Begriffe, die ich erst aus den letzten paar Jahren kenne.
Okay.
Da bin ich mir sehr sicher, dass die eher so 2015 sind und vielleicht 2010, aber eben nicht 2003, 2004.
Ja.
Da hat man halt nicht gesagt von wegen so, voll der Film und so. Also ja, vielleicht hat man es in Berlin gesagt, ne? Okay, kann sein. Es fielen ein paar Begriffe und ein paar Floskeln, da habe ich mir gedacht, ja, nee, das nicht vor 20 Jahren. Vielleicht vor 5 bis 10 Jahren, aber nicht vor 20 Jahren. Hätte man vielleicht ein bisschen drauf achten können. Okay, ist jetzt nicht sonderlich wild. Und das Zweite muss ich jetzt gerade mal überlegen. Nee, und jetzt fällt mir auch schon nichts mehr ein. ich hatte noch irgendwas, aber es fällt mir, will mir einfach gerade nicht einfallen. Ich weiß es nicht. Sonst ist da sehr, sehr viel gelungen an dem Film. Sonst ist die Zeit ganz gut eingefangen, was die Klamotten angeht. Cordon Sport, Picaldi, diese weißen Reeboks und so weiter,
ja,
was die Musik angeht. Das passt alles, das ist in Ordnung. Und ja, das Schöne ist, dass aber nicht alle Figuren so schwarz-weiß gezeichnet sind.
Ja.
Auch der Lehrer, der hat ja sehr viel Gutes, weil er das Potenzial rauskitzeln will. Dann hat er dieses, okay, er will quasi so dem einen da, das, weil er Ausländer ist, in die Schuhe schieben. Er sieht da eher so, dass Migranten ein Problem sind.
Ja,
ja, auch die Leute, die wir gut finden, also auch die mitfiebern, also die machen ja Scheiße, indem sie da klauen. Der Julius, diese Aktion mit dem Taxifahrer.
Ja, mies.
Ist auch super asozial. Das gefällt mir alles besser als zum Beispiel Kids. Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, ja, mit dem Bewegtbild-Banausen zuletzt.
Der ist aber auch viel anstrengender, ne? Also Kids.
Kids ist wirklich anstrengender. Der hier ist wirklich, man ist einfach viel mehr dabei. Man geht viel mehr mit den Figuren mit,
ja,
weil die halt eben auch was Positives haben. Es sind einfach nicht alles reine Arschlöcher. Es sind auch eher Produkte ihres Umfeldes und ihrer Erziehung.
Ja.
Und das ist schon sehr nah am wahren Leben und trotzdem unterhaltsam eingefangen. Weil gut, was da alles passiert, das passiert wahrscheinlich nicht alles einer Person immer oder nur 4 Leuten. Das ist quasi schon so ein Best oder Worst of Sachen, die da als Jugendlicher passieren können in so einem Problembezirk.
Mhm.
Aus meiner Sicht ist das wirklich dann so eine Mischung aus dem Blaen, Boys in the Hood, also könnte man sagen, dass es so in die Richtung geht, der deutsche Boys in the Hood, La N, würde ich mit vergleichen. Und damit spreche ich ihm natürlich ein Qualitätssiegel aus.
Ja.
Sehr gelungenes Jugenddrama, das lustigerweise Cineplex in Köln auf der Kinokarte, die ich nur online hatte, mit Action angegeben hat.
Ja, es gibt auch ein bisschen Action, ne?
Ja, es gibt Prügeleien und so weiter, aber das ist kein Actionfilm.
Ja.
John Wick 4 ist ein Actionfilm, über den wir nachher sprechen, aber...
Das hier ist ein Drama, also wenn man es als Genre bezeichnen möchte. Aber ich bin auch erstaunt, wie viele Leute reingehen und ich finde es schön, dass der Film so viele unterschiedliche Altersgruppen anspricht, ne, weil es nicht nur Jugendliche sind, nicht nur wir sind, sondern tatsächlich auch ältere Leute.
Ja, die das noch kennen von früher quasi.
Ja, natürlich, das sowieso, aber halt auch wirklich alte Leute. Ich hatte bei mir in der Vorstellung auch eine Dame drin sitzen, die man als Seniorin zeichnen könnte.
Mhm.
Von daher finde ich sehr schön, weil der so viele unterschiedliche Altersgruppen und dann auch natürlich letztlich Gesellschaftsgruppen anspricht.
Ja, der läuft recht erfolgreich, ne?
Genau, das kommt noch dazu, genau. Und das freut mich vor allem halt auch mal für einen deutschen Film.
Wunderbar.
Welcher Film nicht ganz so erfolgreich ist, wie man sich das eventuell erhoffen könnte, weil hinter diesem Film ein Riesenregisseur steht, vielleicht einer der besten Regisseure aller Zeiten, zumindest wenn man dem einen oder anderen Kritiker, ich kann keine Namen nennen, glauben mag, Steven Spielberg, nämlich sein neuer Film The Fablemans, der ja quasi so ein bisschen sein Leben darin beschreiben möchte, seinen Werdegang. Das war für mich so auch so ein Film, bei dem ich nicht so ganz entschlossen war, möchte ich ihn angucken oder überwiegt dann eventuell die Angst, seinen krampfhaften Versuch zu wagen, einen neuen Cinema Paradiso zu schaffen. Mag jetzt sehr weit hergeholt zu sein, aber es ist
Ist das nicht eher so ein Biopic? Also so,
ja, ist es.
Ja, okay. Also so geht ja um seine Jugend eigentlich, ne?
Ja, gut, aber ich meine, in Cinema Paradiso geht es auch um verschiedene. Nee, das geht ja auch um mehr.
Okay.
Es geht Kindheit und Jugend. Und Jugend ist halt über einige Jahre gefasst. Ich muss sagen, der Film fängt 1952 an. Dort besucht der kleine Steven Spielberg, aber hier heißt er Sammy Fableman. Ne? Sonst hätten wir auch nicht The Fablemans als Titel.
Ach, jetzt ergibt das alles Sinn. Ja.
Sieht seinen ersten Film The Greatest Show on Earth im Kino und begeistert verlässt er diesen Kinosaal und möchte die Szene, die ihn wirklich am tiefsten beeindruckt hat, selber nachbauen. Nämlich wie ein Güterzug auf einen Personenzug prallt. Und das sehen wir halt zuerst in dem Film The Greatest Showman on Earth, also auf der Leinwand, dort gezeigt. Und dann stellt er das Ganze nach. Muss ich sagen, das waren 20 Minuten Kindheit, die hier gezeigt werden. Und dann muss ich sagen, fand ich großartig. Fand ich sehr schöner Einstieg, was so die Faszination für das Medium Film angeht. Und wir begleiten dann den Sammy Fableman, der von Gabrielle Labelle gespielt wird. Wie ich sagen muss, auch ganz gut ausgefüllt. Und wir verfolgen ihn dann, wie er mit seinen Eltern, die immer wieder Schwierigkeiten in der Beziehung andeuten, umzieht, um dann letztlich auch auf die Highschool zu gehen. Und mehr möchte ich jetzt nicht mehr erzählen. Also, ne, weil er schließt dann letztlich mit einem ganz wichtigen Kapitel ab. Das nehme ich mal ganz kurz vorweg, weil das fand ich sehr cool, weil er sich da selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt, beziehungsweise er liefert da halt auch einen Namen für die Wahl des, ne, besten Regisseurs aller Zeiten. Und das ist halt nicht er selber, sondern ein anderer. Ich sage jetzt nicht wer. Bester Regisseur aller Zeiten?
Spielt er da nicht mit?
Ja, und? Ja, der spielt da mit,
ach,
aber...
Achso, ich wusste nur, dass er mitspielt, egal.
Letztlich ist es... Das ist schon richtig, aber der
spielt halt
einen anderen Regisseur. Das Entscheidende ist, am Schluss kommt ein ganz großer ins Spiel, wo ich sagen muss, kann ich nicht groß mitreden, weil dieser Regisseur, von dem kenne ich halt einfach zu wenig. Und der hat viel zu viel mit Schauspielern zusammengearbeitet, die ich einfach hasse. Einer vorweg. Hier der Western-Typ.
Clint Eastwood.
Nein, John Wayne. John Wayne natürlich. Aber das fand ich auch ein sehr schönes Ende, weil er darin auch nochmal tatsächlich eine Botschaft hat. Da spielt er mit dem Horizont. Ich glaube, damit nehme ich keinem irgendwie hier die Pointe des Films weg, weil es keine Pointe ist. Es ist einfach nur eine schöne Aussage. Letztlich geht es um Horizonte, weil der Junge quasi auf der Suche ist nach neuen Horizonten, beziehungsweise über den Tellerrand seines eigenen Horizonts zu gucken, indem er halt Filme macht. Und da wird halt am Schluss dann auch eine interessante Aussage cinematografisch getroffen, wenn es darum geht, Horizonte darzustellen. Ne, wann es interessant ist und wann es eventuell langweilig ist. Das ist aber nur so ein kleines Spiel, das dann halt eine schöne in Anführungsstrichen Pointe halt beim The End bringt. Wir haben hier Michelle Williams als Mutter von ihm und Paul Dano spielt den Vater. Dann haben wir noch einen Seth Rogen, der hier einen wichtigen Freund der Familie spielt. Das ist der Kollege von der Figur des Paul Dano, der den Bert Fableman spielt, der noch eine etwas unschöne Rolle hat und den habe ich auch zuerst nicht erkannt. Total abgemagert und konnte mich hier auch wieder davon überzeugen, dass ich den Schauspieler ich gar nicht mag.
Seth Rogen, ja?
Ja, genau. Paul Dano geht hier auch nicht so ganz auf, was er sonst so stark abliefert. Michelle Williams fand ich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob die absolut genial spielt oder absolut beschissen. Ich entscheide mich in dem Fall tatsächlich für das Beschissen. Ich finde das nicht schön, wie das hier dargestellt wird. Also schauspielerisch gesehen. Ich glaube zu wissen, welche Richtung das gehen soll, aber das bleibt für mich auch immer nur so ein bisschen angedeutet. Also letztlich dann auch ausformuliert, aber dann auch krass ausformuliert und weiß nicht, funktioniert für mich dann aber auch im Gesamten nicht, weil hier sehr viel auf der Familienebene natürlich auch erzählt wird. Es gibt Personen in der Familie, die ihm das so ein bisschen vermiesen wollen. Andere, die ihn dann so ein bisschen darin motivieren, das zu tun. Wir haben dann natürlich auch Änderungen, ne? Also eine Figurenzeichnung, die eine Entwicklung darstellen möchte, finde ich aber irgendwie von den Schauspielern nicht gut getragen. Ich finde, das funktioniert auch auf der familiären Ebene für mich nur sekundär. Er kann immer wieder überzeugen, wenn er selbst, also wenn die Figur des Sammy Fableman, wenn der agiert, ne, wenn der an der Schule Konflikte austragen darf und immer wieder mit seiner Leidenschaft für Film um die Ecke kommt und damit den einen oder anderen fasziniert und vor allem halt auch, weil wir ihn hier eigentlich permanent dabei sehen, wie er Filme macht und die halt immer wieder vorführt, sei es zu Hause, sei es im Kleiderschrank, sei es in einem Kino, sei es in einem Hörsaal, sei es, also von einem College oder so, sei es in jeder Location, die irgendwie dafür nutzbar gemacht werden kann. Das sind Momente, wo er wirklich so eine Art Ode ans Kino ist.
Da ist er dann auch Cinema Paradiso, oder was?
Ja, genau. Aber für mich ist der Spagat mit dem Familiendrama dann irgendwie nicht gelungen. Ich kann es nicht genau betiteln, aber in der Hinsicht hat er mich häufig echt kalt gelassen. Und besonders Michelle Williams hat mich irgendwie auch wirklich genervt. Und ich weiß jetzt nicht, wie nah das Ganze an seinem Leben dran ist, aber wenn dem so ist, dass er hier wirklich seine Kindheit und seine Jugend in Gänze erzählt, also wenn das authentisch ist, dann tut der Mann mir leid, also Spielberg, umso schöner, dass er danach dann halt wirklich ein paar sehr tolle Filme machen konnte. Ja, er hat mich dramaturgisch dann letztlich auch nicht so ganz umgehauen, weil es einen Konflikt in der Familie gibt, der eigentlich auch zu einem Konflikt mit ihm und dem Filmemachen bringen soll und auch bringt. Aber der ist, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Der ist nicht so stark, wie er hätte sein können. Aber gut, ich bin kein Drehbuchautor. Ich kann da jetzt auch keine bessere Idee liefern. Aber gut, ne, letztlich schreibt das eben,
ja. Ist ja nicht deine Aufgabe zu sagen, wie es unbedingt besser ist. Aber kannst ja sagen, wie es bei dir ankommt. Und ja, den Konflikt kaufst du nicht ab.
Ja, deshalb bin ich hier etwas ernüchtert rausgegangen. Ich meine, ich bin ja eh der Meinung, dass, wobei ich die letzten Spielberg-Filme eigentlich auch alle, also die wenigsten Spielberg-Filme gesehen habe. Das hat bei mir irgendwann tatsächlich, glaube ich, in den Anfang, obwohl den Ready Player One habe ich ja noch gesehen. Aber ja, ich glaube, danach war es dann auch schon wieder zu Ende. Also viel kam da auch gar nicht.
Der Bridge of Spies gemacht?
Ja, genau.
Ah ja, den habe ich auch noch gesehen.
Ja, aber es ist echt viel, was bei mir da noch auf der Bank liegen ist. Ich erinnere mich dann lieber so an die Sachen hier aus den 70er, 80ern, wo er wirklich noch cooles Kino gemacht hat. Ja gut, dann so ein Soldat, James Ryan, so ein paar fiese Sachen hier, auch Schindlers Liste. Ne? Auch wenn ich den Film immer wieder abhate, ist das halt schon ein gutes Stück Filmgeschichte. Ja, deshalb gehe ich hier etwas ernüchtert raus. Die Liebe kommt schon in gewisser Form rüber, auch in einzelnen Szenen enorm gut rüber.
Aber du empfindest keine Liebe gegenüber dem Film.
Ja, keine ist übertrieben. Aber es ist halt irgendwie für mich dann doch nicht der große Wurf, weil ich auch eigentlich aus allen Richtungen höre, was für ein toller Film. Und ich das irgendwie nicht so ganz spüre. Da rede ich jetzt hier nicht vom Inszenatorischen oder so. Ne? Ich habe nicht mal gemerkt, dass John Williams die Musik geschrieben hat. Das habe ich nicht gehört, sagen wir es mal so. Mag jetzt nicht viel heißen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der cinematografisch ein schlechter Film ist. Auf gar keinen Fall.
Ja, das sind ja Steven Spielbergs Filme selten.
Genau.
Wir haben ja mal über sein Regiedebüt gesprochen, den TV-Film Duell. Ja. Der Duel und auch über Der Weiße Hai, das könnt ihr euch natürlich alles mal reinziehen hier auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal.
Richtig.
Keine Empfehlung von dir für The Fableman.
Ja, nee, irgendwie nicht. Hat mich nicht umgehauen. Also ist kein schlechter Film, aber es ist auch längst nicht so, dass er zu alter Größe zurückfindet, wie das halt viele sagen. Aber es kann halt auch sein, dass durch diese ganzen positiven Kritiken, der war ja auch, glaube ich, nominiert für einen Oscar, dass der dadurch schon bei mir gelitten hat, dass ich dann schon unterbewusst gesagt habe, so ne, das kann ja nichts werden.
Ja, das ist aber Einstellungssache, ne? Da muss man an deiner Attitüde ein bisschen arbeiten.
Ja, das sowieso.
Na gut, dann mal gucken, ob der nächste Film, ob der mich überzeugen konnte. Ich war mal wieder im Kino.
Aha.
Und habe mir einen Film angeschaut, der von Sam Raimi produziert ist. Und Regie haben geführt Brian Woods und Scott Beck. Die haben auch den fantastischen Halloween Haunt in Szene gesetzt.
Aha, den Schrottfilm.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß, bisher immer noch nicht. Daniel Goris empfiehlt den ja.
Ach ja, der empfiehlt eine ganze Menge.
Ja. Und du findest den ja ganz blöd, deswegen muss ich mir den eigentlich mal angucken, ja, um zu gucken, ob die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt.
Ja, wahrscheinlich.
Und die haben einen Film inszeniert, der beginnt A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away.
Star Wars oder was?
Nee, 65 heißt der Film. Oder wie man in Köln sagt, 65. Also er spielt wirklich A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. Da beginnt er zumindest. Und da geht es um einen, es ist so ein anderer Planet halt, also nicht die Erde. Und da ist Adam Driver, der ist kein Driver, sondern ein Pilot. Das ist ein Weltraumpilot. Und ja, muss Geld verdienen, um die Behandlung seiner Tochter bezahlen zu können. Die Tochter hat Filmkrebs.
Filmkrebs.
Das ist immer, also wenn Menschen in Filmen sehr schwer krank sind und immer, wenn die dann uns zeigen wollen, dass sie krank sind, husten die immer.
Es hat gedauert.
Das ist so bei Breaking Bad gibt es auch als Serienkrebs dann zum Beispiel. Und das ist immer, der hustet die ganze Zeit nicht, weil er dann der Heisenberg ist und ganz böse Sachen macht und so. Und dann zwischendurch, wenn es heißt, ach übrigens, der hat ja eigentlich Lungenkrebs, ne? Dann macht er immer so ein bisschen. Also ich nenne das immer gerne Filmkrebs.
Ich verstehe.
Ja gut, auf jeden Fall möchte er die Behandlung der Tochter bezahlen und muss da nochmal dann los einen Auftrag erledigen, der 2 Jahre dauert, bla bla bla. Dieses Passagier-Shuttle-Schiff, wie auch immer, stürzt ab und wie sich herausstellt, auf dem Planeten Erde.
Planet der Affen.
Genau, Spoiler an der Stelle.
Ja.
Nee, es ist der Planet Erde, den die aber nicht kennen, also für sie ein
Unbekannter Planet?
Ein unbekannter Planet, genau. Auf dem noch die Dinosaurier herrschen.
Ja, geil.
Daher auch der Titel, 65. Das ist jetzt kein Spoiler, weil der 65, das ist angespielt an 65 Millionen Jahre vor Jesus, glaube ich.
Das, vor Jesus. Da machen die 2000 Jahre keinen Unterschied, ne?
Ja, und? Aber es ist doch vor Jesus, oder nicht?
Ja, ja, klar, aber trotzdem, vor 65 Millionen Jahren, Punkt, fertig.
Ja, und dann stranden die da, er ist ein bisschen verletzt und ein kleines Mädchen hat überlebt, hat diesen Absturz überlebt.
Das ist nicht seine Tochter?
Nee, das ist nicht seine Tochter. Seine Tochter ist auf dem Planeten, auf dem Heimatplaneten zurückgeblieben. Und die spricht aber eine andere Sprache, die er nicht versteht. Also müssen sie sich irgendwie mit Händen und Füßen verständigen und es ist ein Rettungsshuttle auf einem abgelegenen Berg oben drauf. Auf der Spitze, da müssen sie hin. Aha. Und auf diesem Weg dahin lernen die sich halt so ein bisschen kennen. Ja, er sieht so ein bisschen natürlich seine Tochter in ihr und möchte dafür sorgen, dass sie eben dann diesen Planeten wieder verlassen können. Weil da kommt noch etwas hinzu, was das so ein bisschen noch auch sehr dringend macht, dass sie diesen Planeten verlassen müssen.
Also außer den Dinosauriern?
Außer den sehr aggressiven Dinosauriern, die es wirklich nur auf Menschenfleisch abgesehen haben oder abgesehen zu scheinen haben. Ja, und ich hatte so nach dem Trailer gedacht, das ist ein bisschen wie dieses Videospiel Turok. Ne? Dann, also der hat auch eine Knarre und so und dann ballert er da so ein paar Dinos weg. Und es kommt ja auch ein T-Rex drin vor, so ein bisschen Jurassic Park Feeling. Ja. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Netflix-Film eigentlich. Ne?
Okay.
Also der ist nicht von Netflix, von Sony, aber weiß nicht, der gehört eigentlich eher auf Netflix. Und nicht ins Kino. Aber auch wenn die Dinos sehen schon ganz gut aus und so, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sein, der Film hat mich halt überhaupt nicht gepackt.
Ja, schade.
Das ist alles Schema F halt. Nichts Überraschendes, nichts Weltbewegendes. Das Kino war sehr laut eingestellt. Also Soundeffekte haben dann halt, also der will da immer so ein bisschen Jumpscares erzeugen. Und dann passiert halt was Lautes, dann kommt ein Dino um die Ecke und ja, sowas halt. Nichts Besonderes.
Schön.
Also ich habe wirklich auch nicht viel dazu zu sagen. Ich möchte auch gar nicht so viel über den Film sprechen. Es war ein bisschen Eskapismus, also das ist ja das, du weißt ja, bei uns ist privat momentan ziemlich viel los, ziemlich krasse Sachen los und da fröne ich natürlich gerne dem Eskapismus, bevorzugt in Form von Filmen und da waren wir dann nochmal irgendwie da abends im Kino in der Spätvorstellung. Ja, also der tut nicht weh, ne, aber ist halt auch nichts Tolles. Er ist nicht besonders toll, er ist nicht besonders scheiße, es ist, Adam Driver macht's okay, aber ist auch nicht ansatzweise der beste Film mit ihm, also sowas wie Marriage Story oder Patterson oder so. Ja. Ist natürlich meilenweit voraus. Also die beiden haben wohl hier A Quiet Place auch, glaube ich, geschrieben, produziert irgendwas, keine Ahnung, die beiden Regisseure. Ja, ist so ein bisschen so dieses Vater-Tochter- Drama, aber alles sehr, sehr oberflächlich. Ne? Das haben wir da zum Beispiel in Form von Sonne und Beton, haben wir da Familiendrama besser gesehen. Das ist ein Actionfilm. Das kann man schon sagen.
Action.
So Actionfilm. Abenteuer-Actionfilm. Ja.
Ja, ich finde es sehr erstaunlich, hier auf einer bekannten Enzyklopädie-Seite steht bei die Kritiken, entweder steht da nichts oder ein ellenlanger Text mit allen möglichen hier IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic und auch vielleicht auch noch deutschen Seiten und so, ne, wenn du dich im Deutschen, in der deutschen Enzyklopädie bewegst. Aber da steht einfach nur, die Kritiken waren verhalten.
Okay, das trifft ja ganz genau zu dem, was ich gerade gesagt habe.
Ja, scheiße.
Ja, ist es halt auch, ne? Das ist so ein Film, den kann man sich schenken. Also den muss man im Kino wirklich nicht mitnehmen.
Ich hatte auch überlegt, den mitzunehmen, aber dann habe ich dann doch mich dagegen entschieden und da bin ich jetzt ja schon ein bisschen froh drüber.
Ja, wartet, bis der im Streaming läuft und dann an einem verregneten Sonntag kann man sich den mal angucken. Ein bisschen verkatert mit einer Pizza, die man bestellt hat irgendwie. Dann hat man jetzt nicht viel falsch gemacht. Der Thomas von Brodys Filmkritiken, der hat ihn ja auch gesehen, beziehungsweise ist er irgendwann eingepennt. Okay. Er weiß gar nicht, wie der ausgegangen ist, der Film.
Oh, aber hätte sich wahrscheinlich denken können.
Ich glaube, wenn er zwischendrin eingepennt wäre, so 20, 30 Minuten, dass es null Unterschied gemacht hätte.
Okay.
Ja. So wie das bei dir häufiger mal der Fall ist.
Bitte?
Dass du einschläfst im Kino. Aber nicht mehr so häufig.
Ja, und vor allem, ich habe bei John Wick Kapitel 4 der 169 Minuten lang geht, keine einzige Sekunde verpasst.
Und damit absolute Empfehlung für John Wick, Kapitel 4. Dann lassen wir den nächsten Film sprechen.
Nee, aber das haben wir ja auch schon mal gesagt, ne? Das ist kein Qualitätsmerkmal.
Natürlich nicht. Du bist bei Scream 6 auch nicht eingepennt.
Ja, richtig, hast recht.
John Wick, Chapter 4. oder Kapitel 4.
Wobei ich auch noch einen anderen Titel gefunden habe. Der hatte noch einen ganz komischen Titel, den ich gefunden habe. Hagakure.
Okay.
Aber das war aber der Arbeitstitel.
Der dritte hieß ja Antebellum.
Nee, Parabellum hieß der.
Parabellum.
Antebellum war ein Film.
Stimmt.
Der ganz eigentlich gut war.
Stimmt, wo ich den Film, den ich nicht gesehen habe und trotzdem mit Twist gecallt habe.
Ja, richtig, genau.
Ich erinnere mich.
Der okay. The Village Twist quasi.
Ja, genau. Spoiler an der Stelle. Auf jeden Fall haben wir es endlich mal wieder zu einer PV geschafft, weil die haben wir uns dann wirklich mal gegönnt, weil das hat sich jetzt gelohnt, den wirklich mal ein bisschen früher zu sehen. War auch schön, wieder ein paar Kollegen zu treffen. Unter anderem der Thomas von Brodys Filmkritiken. Alper und Jonas waren auch da. Lenny und Xenia von Cinema Strikes Back. Und der Arthur war da und von Filmfutter. Und ja, und die ganzen anderen Kollegen, der Thomas, der Martin und so weiter und so fort.
Und der Holger.
Welcher Holger?
Hieß der nicht Holger?
Meinst du Norbert?
Norbert von Erdbeere 1, genau.
RPR 1. Genau, den Norbert, den Filmfahrer von RPR 1, haben wir getroffen. Der hat sich geoutet als Filmfressen-Abonnent, dass er gerne unseren Podcast hört und die Videos guckt. Und das, obwohl er Pfarrer ist und ich ja hier immer gerne mal gegen die katholische Kirche schieße. Uh-huh. Er das auch nicht immer so schön findet, aber er sagt, darüber hinaus haben wir auch noch ein paar andere schöne Sachen zu sagen. Er war auf jeden Fall sehr nett. Also falls du es hörst, schöne Grüße, Norbert. War cool, dich kennengelernt zu haben. Sehr netter Zeitgenosse. Uh-huh. Ja, da hatten wir dann vielleicht eine gute Zeit mit John Wick 4. Das ist zugegebenermaßen ein Film, den ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, da ich das schon, also ab Teil 2 hat das halt Dimensionen angenommen. Da habe ich gedacht, oh, schwierig. Weil der erste ganz klare Rachegeschichte, ein bisschen hier diese Hotels eingeführt, das Continental und so weiter. Und ja, Hund getötet. John Wick ballert sie alle nieder. Total geil. Der zweite war schon sehr repetitiv und leider nicht so geil. Der dritte hat dann nochmal, was Action angeht, ist in Dimensionen vorgedrungen, die ich so am laufenden Band auch schon lange nicht mehr gesehen habe oder bis dato nicht gesehen habe. Aber diese Welt, die sie halt da immer erzählen, diese ganzen Geschichten, das ist für mich Entmystifizierung. Mhm. Dieses Ganze mit den Hotels und hier noch eine Münze und dann muss diese Familie und dann Tickets zerrissen und keine Ahnung. Also die haben sich immer solche Sachen aus dem Popo gezogen. Da habe ich wirklich gedacht, also das ist so an den Haaren beziehungsweise aus dem Arsch herbeigezogen.
Mhm. Who writes this stuff?
Dem dritten auch, wie der da endet und so, ne? Das ist alles so fern jeglicher interner Logik auch, ne? Klar,
ach so.
Realistisch ist das nicht, aber es ist halt so drüber, meine Güte. Jetzt kam aber dann der vierte Teil und wir hatten schon Bock, ne?
Ja, schon in gewisser Form. Die Laufzeit hat mich ein wenig abgeschreckt.
Ja.
Ne? Also ich bin davon ausgegangen, dass wir Nonstop-Action kriegen.
Nee, hast du nicht wirklich gedacht, dass jetzt, der geht ja fast 3 Stunden. Du hast nicht gedacht, dass es 3 Stunden Action gibt, oder?
Nee, das nicht. Ne? Aber trotzdem, dass er ausufernde Action-Szenen hat, die dann halt von ein bisschen Geschichte, die halt genauso ausufernd erzählt wird. Ja, und das haben wir auch gekriegt.
Ja, die Story ist ganz schnell erzählt, ne? Keanu Reeves spielt John Wick, den Erfinder des Hustenbonbons. Er hat
Er wird immer noch gejagt vom Table.
Ja.
Und er findet keinen Unterschlupf mehr in den Hotels, weil diese Hotels niedergebrannt beziehungsweise gesprengt werden.
Alles, was er anfasst, stirbt.
Genau.
Er hinterlässt halt einfach überall nur verbrannte Erde. Die ganze Welt ist hinter ihm her. Und ja, es geht darum, John Wick zu töten. Und alle möglichen Assassinen der Welt sind auf ihn angesetzt. Genau. Aber er hat noch ein paar Verbündete. Auf einmal heißt es, er hat wenige Verbündete, die er natürlich aufsucht. Unter den Kane, gespielt von Donnie Yen, genau, und so weiter. Und er muss hier noch einen Auftrag erfüllen. Das ist ein bisschen wie so ein Videospiel halt. Ne?
Ja.
Er muss noch diesen Auftrag erfüllen, um das zu bekommen, um dann dorthin zu gehen, um dann eventuell doch durch eine Klausel im Vertrag irgendwie doch noch hier den Chef, den neuen Marquis de Grand, gespielt von Bill Skarsgård oder Skarsgård, wie die heißen, da rauszukommen, irgendwie noch so ein Schlupfloch zu finden.
Ja.
Bis dahin hat er aber auch schon 100 Milliarden Menschen umgebracht. Also, dass überhaupt noch Menschen auf der Welt existieren.
In der John Welt.
Da, in dieser Welt.
Ja.
Ja, in der John Wick-Welt ist ja auch jeder Zweite ein Auftragskiller.
Richtig.
Ja. Das ist ja so. Also, es ist eigentlich total blöde, die Story, aber deswegen gucken wir es ja nicht.
Richtig.
Man guckt es ja nur, weil Keanu Reeves im Anzug einfach unfassbar cool aussieht, weil er wenig spricht und einfach viel aufs Fressbrett gibt. Das ist das.
Das ist auch gut, dass er nicht viel spricht, weil jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, denkt man sich so, da hätte man 100.000 bessere Schauspieler finden können, die diese sehr anspruchslose Rolle wesentlich besser ausfüllen hätten können.
Ich habe wirklich das Gefühl, je älter der wird, desto schlechter wird er im Schauspiel.
Ja, sieht auch so aus, als würde der sich 0,0 bemühen.
Ja, obwohl der natürlich super viel trainiert hat und so. Ne? Also physisch hat er ja einiges da reingesteckt in diese Filme, weil der ist auch über über 50, Mitte, Ende 50 bestimmt.
60 bestimmt schon.
Und ja?
Ist er? Nein, das glaube ich nicht.
Also, aber Mitte 50 ist er bestimmt. Aber so schauspieltechnisch, ne, da hat er dann, da merkt man so, da hat er dann keinen Bock mehr gehabt.
Der ist Ende 50, der wird nächstes Jahr 60.
Siehst du mal.
Hui.
Ich finde, wenn man das aber dann das alles außen vor lässt, ne, was man sowieso jetzt beim vierten Teil ja eh schon lang gemacht hat, ne? Also ja. wir haben das alles schon eingetütet, alles eingekauft, dass es immer so ganz, es ist ja so unnötig episch aufgeblasen.
Unnötig? Wieso?
Ich habe das nicht gebraucht. Der erste war noch so ein bisschen dreckiger, hatte ich das Gefühl. Aber so jetzt ist so diese ganzen Setpieces sind einfach immer so total überstilisiert und immer so total. Riesig, sind immer so riesige Hallen, wo dann auch der Skarsgård dann da sitzt, der Marquis de Grand und dann irgendwie da so zu in irgendeiner Kunstgalerie sitzt und so. Und alles ist immer so riesig episch. Das hätte ich gar nicht gebraucht für so einen normalen Rachefilm.
Ja, vor allem sind auch die Sprüche immer voll episch. Ne? Jeder hat da tolle Weisheiten, die er dem anderen an den Kopf wirft. Ja. Das ist so perfekt durchdeklinierte Dialoge. Und dann kommt da auch noch die ganze Beleuchtung dazu. Ne, Bava und Argento lassen grüßen.
Aber sieht ja geil aus.
Natürlich. Es ist halt so Tech-Noir. Stilistisch gesehen finde ich das ein Hammer. Also ich finde da jedes Bild einfach nur schön. Also im Sinne von, sieht geil aus. Ne? Cool. Aber es ist halt auch irgendwie nichts Besonderes, weil irgendwie auch jedes Bild dann irgendwie gleich aussieht. Es wird halt alles übertrieben, krass beleuchtet, ne? Und es ist dann auch, alles ist bedeutungsschwanger. Also jetzt nicht im inhaltlichen Sinne, sondern im Ausdruck, ne? Von wegen, ne? Wenn John Wick angesprochen wird, dann dreht er sich nur so halb rum. Ne? Man sieht nur so die Halbseite seines Gesichts und so weiter und so fort. Das ist sehr viel aufgesetzt. Aber es ist cool.
Ja, nicht zu vergessen die Symbolik. Ne? Deswegen war der Norbert Fink natürlich auch dann da. Ne? Als Filmpfarrer wird er dann bestimmt einiges erzählen. Kirche spielt ja hier auch eine Rolle. Ja. Schuld und Sühne, diese ganzen religiösen Themen, die da verwoben sind in die Story. Ja. Da kann er euch auf jeden Fall dann noch detaillierter was zu sagen, auf jeden Fall. Hier ist es so, dass er auch quer durch die Welt reist. Ne? Er ist einmal in Japan, dann ist er irgendwie in Berlin, dann ist er in Russland und am Ende geht es dann nach Paris, Frankreich.
Das Bourne-Syndrom oder Bond-Syndrom.
Ich weiß, man darf natürlich nicht hinterfragen. Ne? Ja. Aber als der meistgesuchte Mann der Welt, wie schafft er das denn, irgendwie einen Flieger zu buchen und dann da rumzufliegen oder fährt er mit dem Ruderboot? Wie macht er das? Keine Ahnung. Bucht er dann einfach so bei American Airlines oder so? Und dann
das hast du am Ende gesehen, in der Kanalisation
in Paris. Aber zwischen den anderen Kontinenten, das sind ja nicht nur Städte, sondern Kontinente, die er überquert.
Man sieht es ja zum Glück nicht, ne? Das lässt er ja zum Glück offen, damit er sich da nicht
erklären muss.
Genau.
Ja, weil es auch keine Rolle spielt. Es ist letztlich egal. Es geht um das Fratzengeballer.
Richtig.
Und das ist hier genau wie beim dritten außerordentlich. Und es ist sehr gut dargestellt und es gibt Sequenzen, die einfach lange gehen. Also es gibt Action-Szenen, die einfach 20, 30 Minuten gehen. Muss aber sagen, dass ich beim dritten hatte ich irgendwie nach einer Stunde oder zwei so echt so ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Ja. Nach einer Stunde, anderthalb. Bei dem hier nicht so. Also die Pausen sind da besser gesetzt, in denen die dann so ein bisschen labern.
Hat aber auch noch einen anderen Grund, wie ich finde. Also ich kann mich an den dritten nicht gut erinnern, aber ich finde, das ist hier, was die Abwechslung angeht, in vielerlei Hinsicht sehr gelungen. Es ist nicht nur Örtlichkeit, sondern es ist auch Einsatz der Waffen und mit Einsatz der Waffen meine ich halt vieles, ne? Autos.
Das war im dritten Teil aber auch so. Messer, Schwerter, Pferde, Hunde, alles Mögliche.
Und aber waren es die Settings denn auch?
Ja, glaube ich, nicht ganz so krass wie hier, aber ja.
Fand ich halt hier um den Bogen, hier Arc de Triomphe, mit den Autos klasse. Ich meine, das kennt man ansonsten eher aus irgendwelchen französischen Komödien, hier so à la Taxi oder so. Oder halt noch früher mit De Funès oder so.
Oder Ronin.
Ja, die Treppe fand ich auch ein sehr schönes Setpiece.
Natürlich auch symbolisch zu sehen, natürlich.
Natürlich, der Aufstieg und der ständige Abfall. Ja. Das hat auch für Gelächter gesorgt, völlig zu Recht. Dann im Hotel, ich fand die Settings, fand ich für die Kämpfe immer sehr gut gewählt.
Total, und das ist ja das, worum es geht, ne? Also die Setpieces und die Action, die halt stattfindet. Das finde ich beides super. Das hat mich wirklich absolut unterhalten. Der dritte hatte noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Er hatte nämlich Mark Dacascos als Gegenspieler. Ja. Super geil, super lustig auch.
Ja.
Und hier haben wir halt den Bill Skarsgård mit einem etwas fragwürdigen französischen Akzent.
Oui, oui.
Ja, fand ich ein bisschen komisch. Ich hatte dich ja ganz am Anfang gefragt, ich so, mal, soll das französisch sein?
Und ich als Franco-Experte meinte dann natürlich, ja, selbstverständlich.
Hast du oui, oui gesagt, ja. Hier gibt es noch einen anderen Knaller und das ist halt Scott Adkins als Killer Hakan.
Ja.
Neben dem I am Klaus.
Stimmt. Der Beste.
Da hat man halt diesen Matt Damon und I'm Groot Gag halt nochmal aufgekocht, aber er sagt es halt auch nur dreimal und es kommt lustig. Aber Scott Adkins im Fettsuit als Killer Hakan, auch ein sehr geiler Kampf, ein sehr geiler Typ. Der hatte auch richtig Spaß dran. Verausgabt sich da auch total. Und es gibt eine unfassbar geile Sequenz, das ist die mit dem Dragon Breath, mit diesen brennenden hier Schrotkugeln. Und da geht die Kamera nämlich in die Vogelperspektive.
Ach ja, stimmt.
Also auch sehr schön orchestriert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Das sah geil aus. Ja, und da ist dann halt auch wieder Setting und gleichzeitig auch noch Perspektive. Also Kameraperspektive, auch nochmal eine andere. Das hat die Abwechslung gebracht und hat das so cool gemacht irgendwie. Da hatte ich ja tatsächlich so ein bisschen das CGI bemängelt.
Was ich nicht ganz nachvollziehen konnte.
Ja, ist ja egal. Ist aber so. Was aber auch nicht ganz so schlimm ist, jetzt mal ehrlich. Es hat halt nun mal auch diese Videospieloptik. Ich finde aber dann auch, ein großer Mehrwert ist hier auch wieder das, was sie an Personen hier auffahren. Ne, der Sanada ist ja wieder dabei. Dann der Ian McShane, der ja wieder an seiner Seite ist. Lawrence Fishburne. Aber auch so ein Clancy Brown, den ich so gerne viel häufiger sehen würde.
Ja, der spielt halt immer Nebenrollen. Ne?
Ja, finde ich echt schade. Nee, in Dings hat er doch eine Hauptrolle, mehr oder weniger. Ja, obwohl.
Du meinst nicht The Mortuary Collection, oder?
Ja, er ist die, von der Rahmenhandlung ist er die Hauptfigur.
Ja, es ist die Rahmenhandlung, deswegen ist er eine Nebenfigur. Ja.
Ja, oder auch Lance Reddick. Das ist schon cool, was die hier auffahren, finde ich in den Figuren halt auch immer sehr schön.
Ja, ich sage das Gleiche, was ich, glaube ich, bei Kapitel 3 schon gesagt habe. Es ist das Nonplusultra, was es dieses Jahr in Action gibt bisher.
Ja.
Ich kann jetzt nicht für die indischen Filme sprechen, ich bin da nicht so im Thema. Ja. Aber das, was so in den hiesigen Lichtspielhäusern, in den Multiplexen läuft und laufen wird, ist halt John Wick 4, dann ist halt schon wieder herausragend. Also finde ich von der Qualität genau wie den dritten. Nur sogar, dass es hier und da, klar sind die Szenen lang, es ist alles ein bisschen quatschig und es ist natürlich so drüber, wir haben halt auch gelacht.
Ja.
Also wenn er dann wirklich sich rettet mit, ich springe aus dem Fenster und lande auf einem Bus und fall dann auf den Boden, bin dann gerettet, weil ich dann einfach weiter wieder aufstehen kann und weitergehen kann. Also der hat schon so diese John McClane-Vibes aus dem fünften Teil. Ja, das ist dann selbst für die John Wick-Welt manchmal ein bisschen zu viel. Driftet dann sehr ins Cartoon-eske ab, aber gut. Hat man dann beim vierten Teil, glaube ich, schon lange drauf eingezahlt. Und wenn das jetzt der Abschluss bleibt, wäre schön. Es kommen ja noch Serien, Ballerina und The Continental. Also einmal über diese russische Familie da, diese Assassinen-Dings und die Hotels. Und irgendwann kommt bestimmt auch noch die 13-teilige Netflix-Serie John Wick Origins, garantiert, in der wir dann 13 Folgen eine Stunde erfahren werden, wie John Wick denn zum Auftragskiller geworden ist. Drei Staffeln danach wird es abgesetzt. Mhm. You heard it here first.
ja, also ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass das fünfte Kapitel schon geschrieben ist und auch schon bald gedreht wird. Im nächsten Jahr oder so, keine Ahnung. Es soll, glaube ich, noch ein fünfter Teil kommen.
Unfassbar.
Was ich albern finde,
ja,
könnte man als passenden Abschluss sehen. Ja, aber es ist für mich auch so in gewisser Form das Beste, was man so im Actionkino aktuell sehen kann.
Die beste aller Welten im Actionkino quasi.
Genau das. Und damit habe ich oder wir wunderbar zum Patreon-Pick der Woche übergeleitet.
Das sich wer gewünscht hat?
Den hat sich natürlich der tollkühne Tom gewünscht, der auch erst seit kurzem Patreon bei uns ist.
Ach, guck mal, und dann wird er direkt bedient von uns.
Gezogen.
Ja.
Wir wurden bedient.
Und zwar mit einem Familiendrama. Ich weiß nicht, also in letzter Zeit kommen häufig, ist das nur gefühlt von mir oder es kommen so häufig so Familiendramen, wenn sich gewünscht da von den Patrons?
Ja, ich hätte auch gerne mal wieder was Lustiges.
Ja, obwohl, hatten gut, wir hatten Didi. Ja. War nicht ganz so lustig jetzt, aber.
Das ist nur Ihre Meinung.
Lustiger als du auf jeden Fall.
Boah. Jetzt ist er beleidigt, der Peter.
Nö, ich bin nicht beleidigt. Du bist jetzt beleidigt nach dieser Aussage.
Du lachst häufig dafür über meine Sprüche, die ich hier so kloppe.
Höflichkeit, ne?
Das wäre jetzt so perfekt gewesen zu sagen, Mitleid. Aber Höflichkeit, naja gut. Ein bisschen Liebe schwingt halt eben doch noch mit.
Ein wenig.
Ja, es handelt sich beim Patreon-Pick diese Woche um ein österreichisches Drama und das heißt Die Beste aller Welten. Und das basiert auf einer wahren Begebenheit von einer Dame Helga. Also da muss ich sagen, es ist für mich momentan so ein bisschen schwierig, so diese ganz schweren Dramen zu gucken. Das hat irgendwie so jetzt private Gründe auch. Ne? Es ist sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Und der Film ist auch über weite Strecken echt anstrengend.
Wichser.
Auf den Wodka. Ja, wie soll man sagen? Also Helga ist eine drogenabhängige Dame, die so mit Mischpoke sich umgibt, also mit Gleichgesinnten und einen Sohn mehr oder weniger alleine aufzieht.
Mhm,
also da kommt manchmal noch der Günther vorbei, der ist aber auch ja eigentlich nur da, wenn es was zu ballern gibt in die Venen oder wenn es was zu saufen gibt und so. Und das Jugendamt kommt dann auch manchmal vorbei und guckt dann, ob das noch tragbar ist, dass sie den Sohn, den Adrian hat. Und der Adrian ist eher so die Hauptfigur, ne, weil wir das hauptsächlich nicht aus seiner Sicht, seiner Perspektive, aber so wir begleiten ihn mit in die Schule und sehen so, wie es ihm damit geht, so im Umkreis von Drogenabhängigen, teilweise Aussteigern, in armen Verhältnissen aufzuwachsen. Das ist im Prinzip der Film. Also alles andere wäre jetzt...
Spoiler.
Ja, würde man zu viel verraten. Also es basiert auf einer wahren Begebenheit. Diese Frau gab's, den Jungen auch, den Adrian. Und ist ein hartes Drama. Hast du den eigentlich mit Untertiteln geguckt, oder?
Ja, ich habe da sonst nichts verstehen können.
Ich habe mir nämlich gedacht, weil du hast ja schon mit Mundart im Deutschen manchmal Probleme, was mich wundert. Also du kommst aus dem Rheinland und hast ja schon mit rheinischer Mundart manchmal ein bisschen Probleme.
Hast du den ohne Untertitel gesehen?
Ja.
Komplett?
Ja, klar, komplett. Ich habe den komplett gesehen.
Der feine Herr hat wieder alles verstanden und ich, Dummerchen, Untertitel einschalten, damit ich überhaupt irgendwas raffe.
Ich wusste gar nicht, dass der deutsche Untertitel hat. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Aber also, es gab so ein, zwei Sätze, die habe ich wirklich auch nicht verstanden. Da habe ich so, was? Habe ich so meine Verlobte angeguckt, so, was haben die gerade gesagt? Habe ich nicht verstanden.
Haben sie gesagt.
Genau, ja, das habe ich verstanden.
War mir klar.
Ja, aber so grundsätzlich kann man das österreichische Deutsch ja dann schon auch noch verstehen.
Mann, danke.
Ich zumindest, ja gut, ich verstehe auch Schweizerdeutsch ganz gut, aber...
Dich verstehe ich selten.
Wie bitte?
Ja, genau.
Ja, so nämlich. Gut, aber du hast den Film ja gesehen, du hast ja verstanden, worum es geht und was sie sagen und so weiter und so fort. Hast du nicht?
Ich habe es ja lesen müssen. Hat mich natürlich abgelenkt davon, was vom Film, von der Aussage her und so zu verstehen. Ich kann ja nicht lesen.
Ja, haben wir gar nicht gesagt, er ist aus dem Jahr 2017. Da lief er auch auf der Berlinale. Mhm. Kennen Sie die Berlinale?
Berlinale, ja, kenne ich.
Richtig, genau. Jetzt zum Beispiel Sonne und Beton kann man so ein bisschen als Vergleich ranziehen.
Nur der ist richtig eklig hier schon fast.
Ja, ich meine jetzt vor allem, was so die Dialoge angeht und wie sie rübergebracht werden. Es fühlt sich bei Sonne und Beton sehr organisch an. Hier ist es manchmal, also gerade am Anfang, schon so ein bisschen, einer sagt einen Satz, die andere Person wartet, bis der Satz zu Ende ist und antwortet dann, so ein bisschen wie früher im Theater. Okay. Das ist auch nur am Anfang so. Und das ist, also der Film hat mich auch, also ganz am Anfang hat er mich komplett irritiert, weil man ja erstmal nur die Helga mit ihrem Sohn Adrian sieht, an diesem, wo die sich da an diesem
Fluss,
was ist das, im Fluss treffen, ne?
Genau.
Und der Günther ist auf einmal da, dann trinkt er und jemand anderes sagt etwas. Und ich habe dann gedacht, so, hä, wer hat das denn jetzt gesagt? Weil ich bin davon ausgegangen, okay, die sind zu dritt da. Und auf einmal stellt sich raus, da sind auch andere.
Ja.
Aber die hat man vorher gar nicht gesehen. Und ich so, hä, wo kommen die denn jetzt einmal her?
Ja, okay.
Weil ich habe mich wirklich, weil der Adrian sagt was, der Junge, dann antwortet der Günther, trinkt was. Und plötzlich sagt einer so, ja, so eine Männerstimme. Und ich so, hä, wer hat das gesagt? Haben die das schlecht nachvertont oder so? Das hat mich wirklich komplett irritiert. Naja, und auf einmal waren diese ganzen anderen Figuren auch da. Das war am Anfang alles so ein bisschen komisch. Und ansonsten, boah, ist ein Film, den man fühlen kann, den man riechen kann, weil diese Wohnung, in der die da hausen, also wohnen, leben kann man es ja wirklich nicht nennen, es ist so ekelhaft, ne? Also man fühlt sich die ganze Zeit ein bisschen schmutzig. Man ist froh, wenn das Jugendamt vorbeikommt, weil die dann mal so ein bisschen sauber machen.
Mhm.
Weil sie nicht, Boden klebt und alles voller Aschenbecher. Bierdosen stehen überall rum und die mischen sich auch noch so ein Zeug mit Opium irgendwie, ne, was sie sich auch noch reinballern. Dann spritzen sie sich Heroin und weiß ich nicht was und alles Mögliche. Ich glaube, die rauchen auch noch Crack und so. Ne? Also ich glaube, so alle Drogen, an die sie irgendwie rankommen, konsumieren sie hier auch.
Mhm.
Und ist, glaube ich, schon recht authentisch dargestellt, wie die da so abhängen, so diese Drogensessions zelebrieren. Und es ist so fies zu sehen, wie dieser kleine Junge dann dazwischen ist.
Da sollte man aufwachsen in so einer Umgebung.
Und dann will er seine Geschichte vorlesen oder will einfach nur was spielen. Und die schlimmste Szene ist, die du eben angesprochen hast, ist halt, wenn der Grieche, der sogenannte, der immer vorbeikommt, der kommt ja immer über diesen Balkon gesprungen, quasi durch die Hintertür. Habe ich auch so ein bisschen symbolisch verstanden, dass er sich immer so ein bisschen so halt so von hinten irgendwie so reindrängelt, wie er ihn da dazu bringen will zu saufen. Und der ist halt 7, der Adrian, ne? Und dann zwingt er ihn quasi da Wodka zu trinken und die Mutter kriegt es erstmal nicht mit, weil sie ja wieder völlig verballert im Bett liegt.
Ja.
File misery upon misery.
Ah, das sind Filme, die guckt man sich gerne an am Sonntag und um gute Laune zu bekommen nach einer anstrengenden Arbeitswoche.
Das sind Filme, die einen depressiv machen.
Ja, so deprimierend sind sie, ist es zumindest, ja.
Es sind die Umgangsformen. Letztlich ist das hier auch wieder eine Milieustudie. Nur im Vergleich zu Sonne und Beton ist es halt ein noch schlimmeres Milieu, das Drogenmilieu halt. Und dann da drin noch dieses Thema der Alleinerziehenden und den damit verbundenen Anforderungen und das damit verbundene Scheitern in der Erziehung letztlich. Also der Film ist insgesamt sehr düster, finde ich. Also der ist sehr pessimistisch. Er gibt auch wenig Chance, einen Funken Hoffnung zu spüren.
Außer ganz am Ende.
Genau. Und das ist halt das Schöne.
Findest du?
Ja.
Ah, das wäre sogar ein Kritikpunkt. Weil ich weiß nicht, warum man das nicht früher anfängt zu erzählen.
Weil es das potenziert, oder? Die Erleichterung.
Ja, aber wenn man wirklich was Positives rausziehen möchte, also hätte man vielleicht das auch früher schon mal anfangen können. Weil es ist auch schon schlimm zu sehen, dass irgendwie, also Nachbarn machen nichts, sagen nichts, die Schulleitung ist auch keine richtige Hilfe. Die kriegt es auch nur so peripher mit, so ein bisschen. Dann das Jugendamt, da denkt man immer so, schreite doch mal früher ein. Ne? Der Mitarbeiter vom Jugendamt, der ist ja auch nicht so richtig hinterher. Ne? Der lässt sich dann auch irgendwie schnell mal abwimmeln und nimmt dann so Ausreden halt. Dann es passiert erst was, nachdem was ganz Krasses passiert. Nachdem eine Person stirbt.
Ja.
Wenn die Polizei dann auch mal vor Ort ist, so dann passiert ja wirklich mal was. Aber das ist ja schon fast ganz am Ende.
Ja, aber das ist doch auch relativ realistisch, oder? Es braucht erst
es
mal
den großen... Es war ja anscheinend auch so. Ja, klar.
Ja, großen Knall.
Das war nicht meine Kritik, das habe ich nur gesagt. So,
ja,
das ist halt so schlimm, das zu sehen.
Ja.
Aber ganz am Ende, da sind danach ja noch voll krasse, schöne Sachen passiert.
Mhm.
Und die werden aber dann in so Schrifttafeln irgendwie so abgefrühstückt. Und da habe ich echt gedacht so, okay, schade, das hätte man jetzt wirklich noch erzählen können.
Oh nö, das hat mir gereicht. Also das habe ich jetzt nicht noch sehen brauchen, weil ich meine, das hätte das jetzt noch mal konterkariert. Aber ne, weil letztlich zeigt er halt, wie scheiße so ein Drogenleben sein kann oder letztlich auch ist, wie hoffnungslos das sein kann, aber letztlich nicht sein muss, weil es auch aus dieser absoluten Hoffnungslosigkeit immer noch einen Ausweg geben kann, auch wenn das einhergehen muss mit einem großen Einschnitt. Und das war nun mal hier der Tod von einer Figur, der halt auch einen Perspektivwechsel dann irgendwo mit sich gebracht hat, beziehungsweise einen Menschen dazu bewogen hat, aufgeschlossener gegenüber einer Therapie beispielsweise zu sein. Und das finde ich einen überaus positiven Weg, das Ganze hier enden zu lassen. Und da brauche ich das halt auch nicht nochmal ausformuliert, auch nicht in Bildern ausformuliert.
Ich finde, das hätte was zu der Hoffnung dazu beitragen können, dass es eben einen Ausweg gibt, weil bis dahin deprimiert der Film. Das haben wir gar nicht gesagt, ne? Drehbuch und Regie ist von Adrian Geuginger. Das ist der Typ, ne? Also der hat seine eigene Geschichte quasi verfilmt, was ich echt krass finde.
Ja.
Also das scheint halt so authentisch und so realistisch, so nah dran zu sein, wie es halt nicht anders geht. Ja.
Ja, ist halt die Frage, wie weit man das positiv bewertet, ne? Weil letztlich ist das kein Vergnügen, diesen Film zu sehen.
Genau.
Ne? Man kann anerkennen, was er leistet, was auch die Schauspieler zum Großteil leisten. Besonders dann natürlich auch so ein junger Darsteller, hier der Jeremy Milliker, der mich auch so ein bisschen an den Jungen aus Babadook erinnert.
Ach ja, stimmt. Ja, ja.
Und ansonsten auch ne, das ganze Cinematografische und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles cool, aber es ist halt irgendwie schwer, so einen Film zu sehen.
Ja, zu der Form muss ich auch noch mal was sagen. Die Kamera ist sehr, sehr, also es gibt viele Close-Ups, viele Nahaufnahmen.
Ja gut, aber es ist ja auch ein intimes Drama, ne?
Also, ja, ja, genau. Das verstärkt das halt. Ja, ich habe das noch gar nicht bewertet.
Ja, ja.
Ich habe nur beschrieben, was da passiert.
Ich habe gedacht, du willst in eine negative Richtung gehen.
Warum?
Weil du negativ bist.
Ach, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, was da passiert. Es sind viele, viele Nahaufnahmen. Es ist viel Handkamera. Es hat eben so diesen Touch, wir sind dabei, mittendrin statt nur dabei.
Genau.
Und das kommt hier total rüber.
Mhm.
Das ist schon sehr eingefangen, aber das will man ja auch manchmal gar nicht. Er bringt einen sehr, sehr nah ans Geschehen. Da ist halt dieser Punkt, genau diese Frage, ne? Wie bewerten wir das? Gut, negativ? Also natürlich ist das alles gut gemacht und ich sehe das auch, dass das für den Adrian eine gute Therapie, eine Aufarbeitung ist des ganzen Dings. Aber ich gucke mir diesen Film nicht nochmal an. Für mich war es halt auch jetzt wirklich unter den Umständen, die gerade so herrschen, so war das halt wirklich eine Tortur. Mit anzugucken, ist so sehr, sehr anstrengend.
Mhm.
Ich kann das gerade wirklich nicht gut gebrauchen, muss ich sagen, bin ich ganz ehrlich. Und ich erkenne alles an, was der Film gut macht. Aber nur wer jetzt gerade wirklich auch so ein schweres Drama verkraften kann, wer wirklich so die Abgründe der Menschheit und viel Hoffnungslosigkeit über knapp 2 Stunden erträgt, der kann sich den gerne auf Netflix angucken, den Film. Ansonsten...
Finger weg.
Ja, würde ich sagen, erstmal nicht.
Ja, es steigert nicht die Stimmung, das stimmt schon. Aber da ich würde gerne noch einen kurzen Punkt einbringen, den du gerade quasi angeschnitten hast, dieses Distanz, weil er ja so nah am Geschehen dran ist, so intim in der Erzählweise ist, ne, weil es passt ja auch, weil es halt seine Geschichte ist, aber da steht halt im Kontrast halt die Distanz, die menschliche Distanz teilweise drin und halt auch unsere nötige Distanz, die wir eigentlich aufbauen müssen, es aber nicht können, weil wir dazu sehr involviert sind, was das Ganze so schwierig macht und auch so ironisch macht. Weil Distanz ist hier für mich auch ein ganz großes Thema.
Ja, klar.
Von daher, aber gefallen in dem Sinne finde ich jetzt an dem Film nicht, ist für mich jetzt auch nichts, was ich nochmal angucken werde oder mir auf Scheibe holen werde. Aber das ist jetzt auch kein Qualitätsmerkmal.
Was ich auch positiv hervorheben kann und dann möchte letztlich auch noch, dass der Film jetzt nicht so auf die Mitleidsschiene geht.
Genau, ja.
Stellt das eher so dar, wie das halt anscheinend war. Ne?
Ja, ja. Es ist nicht der Misery Porn, der es sein hätte können.
Ja, genau. Ich möchte den halt nicht nochmal sehen.
Ja, nee, kann ich verstehen.
Sag aber, dass er das natürlich alles gut einfängt. Schauspielerisch auch cool und so.
Ja, vielleicht haben wir ja Glück und wir sehen nächste Woche einen etwas lebensfroheren Film. Das Losglück wird es zeigen. Ja, aber letztlich ein Film, der sich doch auch gut insgesamt angeschlossen hat. Ne? John Wick war so der einzige Außenseiter, so mit astreinem Action-Kino, weil wir ansonsten ja schon eher, nee, stimmt nicht, 65 war ja auch Action.
Ja, so eine Mischung aus Abenteuer, Action und auch Drama. Ja.
Ja, ist jetzt ja eigentlich tatsächlich eher so Drama versus Action heute gewesen. Wobei Drama groß geschrieben wird, weil drei Filme quasi auch in gewisser Form Familiendramen schildern.
Dramatische Action und actionlastige Dramatik.
Genau.
Dann lassen wir euch auch da mal mit ganz viel Hoffnung ins Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Schaut doch gerne alle unsere Videos auf YouTube. Ich verabschiede mich einfach mal bis nächste Woche. Danke dir, Peter. Danke an alle, die sich das hier anhören. Bis bald.
Hier kann man sich immer bedanken, aber man kann auch einfach mal uns danken und ein Patreon-Abo abschließen. Man kann aber auch gerne unsere Affiliate-Links mal klicken. Das passiert sehr selten. Wir basteln die auch gerne für euch. Wenn ihr irgendwas bei Play on Pictures, ist ja schon ein tolles Label, wenn ihr da irgendwas finden solltet, was ihr gerne in eure eigene Sammlung aufnehmen wollt, dann lasst uns das doch wissen. Wir basteln euch einen schönen Link dazu. Kostet euch nichts. Vielleicht sogar im Sale. Und dann profitieren wir alle davon. Egal. Wir haben auf jeden Fall nächste Woche auch wieder bestimmt den einen oder anderen fantastischen Kinofilm dabei. Auf jeden Fall wartet am Sonntag eine tolle zweite Chance auf euch. Aus dem Hellraiser Franchise, denn wir beleuchten bzw. wir geben dem sechsten Teil eine neue Chance, also eine zweite Chance, dem Hellseeker, und gucken einmal, ob er noch das einhalten kann, was er uns damals geliefert hat. Wir haben den nämlich als einen der besseren Teile noch in Erinnerung. Mal sehen, ob sich das noch aufrechterhalten kann. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich natürlich, für uns alle einen schönen Podcast gehört zu haben, und mach's ganz schnell und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.